NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Draußen, da weihnachtet es sehr und am Deutschen Auslandsgymnasium in Istanbul wird das Thema Weihnachtsgebräuche vom Lehrplan genommen. Politiker in Berlin reagieren empört. Der U-Bahn-Treter von Berlin bleibt in U-Haft. Verteidigungsministerin von der Leyen übergibt in Nigeria militärisches und medizinisches Gerät und Steven Spielberg wird heute 70. Zwischen Deutschland und der Türkei sind die offiziellen Beziehungen angespannt. Der türkische Präsident Erdogan zeigt sich weiterhin erzürnt darüber, dass der Bundestag den Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich auch als solchen bezeichnet hat. Außerdem wirft die Türkei Deutschland vor, Terroristen der PKK Unterschlupf zu gewähren. Und dazu passt auch die Verhaftung eines türkischen Agenten, der soll mit Mordaufträgen für zwei kurdische Funktionäre ausgestattet gewesen sein. Erdogan sind auf Rache. Und jetzt das. An einem Auslandsgymnasium in Istanbul wurde in diesem Jahr die Weihnachtsfeier verboten. Reinhard Baumgarten berichtet.
Das deutsch-türkische Elite-Gymnasium Istanbul Lisesi hat dementiert, dass die türkische Schulleitung ein Weihnachtsverbot erlassen habe. Auf der Homepage der Schule heißt es, derartige Behauptungen entsprechen nicht der Wahrheit. Weiter heißt es, die deutschen Lehrer hätten im Unterricht, Zitat, vor allem in den vergangenen Wochen Texte über Weihnachten und das Christentum behandelt, die nicht im Lehrplan vorgesehen sind. Dabei seien Äußerungen gemacht worden, die den Weg für Manipulationen freimachten. Die türkische Schulleitung habe bei einem Treffen mit der Leitung der deutschen Abteilung die deutschen Lehrer dazu aufgerufen, im Sinne der Zusammenarbeit beider Länder Sensibilität zu zeigen. In einer der Nachrichtenagentur dpa vorliegenden E-Mail der deutschen Abteilung an das Kollegium heißt es wörtlich, es gilt nach Mitteilung der türkischen Schulleitung, dass ab sofort nichts mehr über Weihnachtsbräuche und über das christliche Fest im Unterricht mitgeteilt, erarbeitet sowie gesungen wird. Zur Absage der Teilnahme des deutschen Chors des Istanbul Lisesi am Weihnachtskonzert im deutschen Generalkonsulat heißt es in der Stellungnahme der Schule, das betreffende Konzert sei von den verantwortlichen deutschen Lehrern aus einem nicht nachvollziehbaren Grund abgesagt worden. Die türkische Schulleitung habe damit nichts zu tun. Aus dem deutschen Kollegium ist dieser Darstellung laut dpa schon zuvor widersprochen worden. An der Eliteschule Istanbul Lisesi unterrichten derzeit 35 deutsche Lehrer, die von der Bundesrepublik entsandt wurden und aus deutschen Steuermitteln bezahlt werden. Die Schule wird ausschließlich von türkischen Schülern besucht, ist aufgrund bilateraler Abmachungen zwischen Berlin und Ankara eine anerkannte deutsche Auslandsschule, die aber dem türkischen Bildungsministerium in Ankara untersteht.
Keine Erwähnung also mehr von christlichen Bräuchen rund um das Weihnachtsfest. So die Mitteilung des Istanbuler Lisesi-Gymnasiums an die Lehrer, wir haben es gehört. Und pikant daran, wie gesagt, derzeit unterrichten dort 35 deutsche Lehrer. Und sie werden von der Bundesrepublik entsandt und natürlich auch aus Steuermitteln dann bezahlt. Achim Wendler hat die Reaktionen in Berlin zusammengetragen.
Wir verstehen diese überraschende Entscheidung nicht, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Es sei sehr schade, dass die gute Tradition des vorweihnachtlichen Austausches ausgesetzt wurde. Bundestagsabgeordnete formulieren ihre Kritik am Weihnachtsverbot schärfer. CSU-Generalsekretär Scheuer sieht einen Verstoß gegen die Religionsfreiheit. Ein erneuter Beweis, dass die Erdogan-Türkei alle Brücken nach Europa abreißt, so Scheuer. Franz Josef Jung, Religionsbeauftragter der Unionsfraktion, rügt die Entscheidung in Istanbul als vollkommen inakzeptabel. Der grüne Bildungspolitiker Mutlu nennt es einfach nur schockierend, am 4. Advent zu erfahren, dass Weihnachten an der Istanbuler Schule nicht mehr behandelt werden darf. Sein grüner Parteichef Özdemir sagt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das Weihnachtsverbot widerspreche dem Auftrag der Schule, nämlich der Vermittlung deutscher Kultur. All diese Abgeordneten stellen die deutsche Unterstützung für das türkische Gymnasium in Frage, mehr oder weniger deutlich. Für den grünen Özdemir ist es nicht hinnehmbar, dass mit deutschen Steuergeldern Kinder zum Erdoganismus erzogen werden. Der CSU-Politiker Scheuer fordert Schulleitung und türkischen Staat auf, Klarheit zu schaffen, ob sie die Zusammenarbeit wollen oder harte Konsequenzen riskieren möchten. Die linke Abgeordnete Dadelin verlangt keine deutschen Steuergelder mehr für Institutionen unter der Kontrolle von Präsident Erdogan. Der Christdemokrat Jung fordert die Bundesregierung auf, sie solle darauf dringen, dass Deutschland die Inhalte des Unterrichts bestimme, wenn es die Lehrer finanziere. Im Vertrag, der die Zusammenarbeit regelt, steht dazu Folgendes. Der Abteilungsleiter der deutschen Lehrerschaft macht der türkischen Schulleitung Vorschläge zum deutschsprachigen Unterricht. Das Auswärtige Amt verspricht jedenfalls, wir nehmen das Thema natürlich mit unseren türkischen Gesprächspartnern auf.
Eine Alltagssituation, ein Horrorszenario. Eine junge Frau stürzt eine U-Bahn-Treppe herunter, nachdem ihr ein Mann in den Rücken getreten hat. Diese Szene ereignete sich in Berlin. Die Videoaufnahmen davon von der Polizei veröffentlicht. Bundesweit zeigten sich die Menschen entsetzt. Die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei hatte nun Erfolg. Der Verdächtige wurde gestern Abend in Berlin aus einem Fernbus heraus verhaftet. Und der Haftrichter schickte den 27-Jährigen heute in Untersuchungshaft. Thomas Weber.
Die Schwere der Tat und vor allem mögliche Fluchtgefahr waren ausschlaggebend, dass der Richter die Untersuchungshaft angeordnet hat, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft Thomas Fels dem RBB.
Also er hat den dringenden Tatverdacht angenommen und insbesondere den Haftgrund, der in der Fluchtgefahr gesehen wird, so dass eben im Hinblick auch auf die Straferwartung davon ausgegangen wird, dass der Beschuldigte sich dem Strafverfahren entziehen könnte und deswegen ist gesagt worden, er muss in Untersuchungshaft verbleiben.
Der 27-Jährige habe sich auch zur Tat geäußert, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Nähere Einzelheiten würden zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht mitgeteilt. Ende Oktober soll der Mann auf dem U-Bahnhof Hermannstraße in Neukölln einer jungen Frau so heftig von hinten in den Rücken getreten haben, dass die 26-Jährige die U-Bahn-Treppe herunterstürzte. Der mutmaßliche Täter war gestern am zentralen Omnibusbahnhof in Berlin festgenommen worden. Er hatte in einem Fernbus aus Südfrankreich gesessen, der nach Berlin fuhr. Ein Mitreisender soll die Polizei alarmiert haben. Zielfahrende am Busbahnhof konnten den Mann widerstandslos festnehmen. Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, aber auch wegen des Verdachts des Tötungsvorsatzes. Die Bilder der Tat aus einem Überwachungsvideo hatten bundesweit für Aufsehen gesorgt und eine Debatte über zunehmende Gewalt und Verrohung der Gesellschaft ausgelöst.
Sicherheitsprobleme im Internet im Moment fast tagtäglich ein Thema. Der spektakulärste Fall in der vergangenen Woche beim Internet-Suchmaschinenbetreiber Yahoo sind rund 1 Milliarde Datensätze gestohlen worden. Dieser Diebstahl liegt zwar schon 3 Jahre zurück, ist aber erst jetzt bekannt geworden. Zusammen mit einem weiteren Diebstahl, den Yahoo im September öffentlich gemacht hat, sind im Konzern also rund 1,5 Milliarden Datensätze abhanden gekommen. Zufall, dass es gerade Yahoo so heftig trifft? Nein, findet Jörg Brunsmann in seinem Kommentar.
Also entweder ist Yahoo der dämlichste Internetkonzern der Welt oder der ehrlichste. Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Sich die Daten von den noch verbliebenen 700 Millionen Mitgliedern praktisch gleich zweimal klauen zu lassen, das spricht für eine Menge Dämlichkeit. Sich öffentlich hinzustellen und den Diebstahl einzuräumen, na, so viel Ehrlichkeit findet man bei anderen Konzernen allerdings auch nicht. Natürlich ist Yahoo nicht der einzige Konzern, der betroffen ist. Datendiebstahl, Erpressung, Manipulation, das ist inzwischen Alltag im Netz. Und das ist kein Zufall. Es liegt daran, wie das Netz aufgebaut ist und wie wir es nutzen. In der Anfangszeit war das Internet ein großes Heilsversprechen. Eine blühende Wirtschaft, mehr Mitsprache und Demokratie, Teilhabe für jeden, das waren die Versprechungen. Motto, wenn jeder dank Internet frei sagen kann, was er denkt, dann wird alles gut. Selbst vor ein paar Jahren, der arabische Frühling lief ja noch unter dem Untertitel »Die Facebook-Revolution«. Seht her, die neuen sozialen Medien, die volle Transparenz, das bringt die Fackel der Demokratie so richtig zum Leuchten. Wirklich? Im Moment erleben wir ironischerweise das genaue Gegenteil. Die Angst vor Fake News, Meldungen aus dem Netz, von denen wir uns manipulieren lassen und die am Ende die Demokratie untergraben könnten. Angst, dass Datendiebe uns überfallen und zum Beispiel unser Konto plündern könnten. Sind das Probleme des Internets oder sind es unsere Probleme? Die Technik ist nur darauf ausgerichtet, Daten möglichst schnell von A nach B zu transportieren. Innerhalb von Sekunden rund um die Welt kein Problem. Aber Technik kennt natürlich keine Moral. Dem Netz ist es egal, ob es geklaute Daten oder gefälschte Nachrichten transportiert. Alles wird brav von einem Ort zum anderen gebracht. Also bleiben nur wir selbst als diejenigen, die das korrigieren könnten. Wir aber sind hoffnungslos überfordert. Erschlagen von der Datenmenge, die uns umkreist. Ein Beispiel: Bei YouTube werden jede Minute mehr als 400 Stunden Videomaterial hochgeladen. Jede Minute. Kein Mensch kann das sichten und bewerten. Ähnlich läuft es bei Facebook. Wer am lautesten schreit, wer vielen Menschen nach dem Mund redet, findet am ehesten Gehör. Fake News werden vor allem deshalb zur Bedrohung für die Demokratie, weil wir sie nicht mehr von den echten Nachrichten unterscheiden können. Und auch die Betreiber der Plattform können und wollen das nicht. Google, Facebook und Co. verdienen vor allem deshalb so viel Geld, weil das Geschäft bisher praktisch von alleine läuft. Das Unternehmen stellt die Technik, wir, die Nutzer, liefern die Daten, die sich wiederum vermarkten und zu Geld machen lassen. Daten kennen keine Moral, Daten haben keinen Besitzer. Beides Eigenschaften, die das Internet erst so groß gemacht haben, wie es heute ist. Und beides Eigenschaften, die dabei sind, das Netz und noch mehr kaputt zu machen.
Der Kommentar von Jörg Brunsmann im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Spanien hat zwar nach langen Verhandlungen wieder eine neue Regierung, aber eben unter dem alten Ministerpräsidenten Rajoy. Und der alte Regierungschef in der neuen Regierung hat dann auch mit den alten Problemen zu kämpfen. Wobei die hohe Arbeitslosigkeit wohl die größte Herausforderung ist. Viele Bürger sind unzufrieden mit den Sparplänen. Holt die Rechte der Arbeitnehmer zurück. Unter diesem Motto haben die großen spanischen Gewerkschaftsverbände zu einer Massendemo in Madrid aufgerufen.
Ein Meer aus roten Gewerkschaftsfahnen in der Innenstadt von Madrid. Dazu Trommeln und Pfeifen. Die Menschen und ihre Rechte kommen zuerst, steht auf einigen Plakaten. Es ist das Motto der Demo. Auf anderen ist nur ein einziges Wort abgedruckt. No, nein. Daneben das Bild einer Schere, ein Symbol für die Sparmaßnahmen der spanischen Regierung. Wir wollen Druck auf die Regierung ausüben. Wir sind gegen die ganzen Einsparungen, unter denen viele Arbeitnehmer sehr leiden müssen. Deshalb wollen wir mit der Regierung reden, um die Rechte zurückzubekommen, die wir vor der Krise hatten, sagt Rafael, einer der Demonstranten. Ihm ist es vor allem wichtig, dass die konservative Regierung ihre Arbeitsmarktreform von 2012 wieder zurücknimmt. Für Unternehmen wurde es dadurch unter anderem leichter, Mitarbeitern zu kündigen. Auch solchen, die seit vielen Jahren in einer Firma gearbeitet haben. So wie Rafael. Er war 23 Jahre lang bei einem skandinavischen Industriekonzern beschäftigt. Seit kurzem ist er arbeitslos. Nach Angaben der Gewerkschaften geht es so tausenden Spaniern. Sie beklagen, dass bei den Menschen der wirtschaftliche Aufschwung nicht ankommt. Das sei der Nährboden für einen großen sozialen Konflikt im Land. Die Wirtschaftsleistung Spaniens hat in diesem Jahr um gut 3% zugelegt. Dennoch liegt die Arbeitslosenquote immer noch bei rund 19% und damit doppelt so hoch wie der EU-Durchschnitt. Pepe Álvarez, Generalsekretär des Gewerkschaftsverbandes UGT, fordert mehr Gerechtigkeit.
El país crece. Cada día.
Das Land wächst. Jeden Tag gibt es mehr Reiche und mehr arme Menschen. Der Reichtum muss aufgeteilt werden. Wir müssen in der jetzt beginnenden neuen Amtszeit der Regierung dafür kämpfen, dass wir unsere Rechte zurückbekommen. Die Gewerkschaftsverbände verlangen unter anderem, dass Gehälter und Pensionen steigen. Arbeit müsse sich wieder lohnen und vor Armut schützen. Vor knapp einem Monat hatten sich die Gewerkschaftschefs mit Ministerpräsident Rajoy getroffen und ihre Forderungen vorgebracht. Die Runde ging ohne Ergebnis auseinander. Rajoy sagte, er sei zwar verhandlungsbereit, werde aber keinesfalls die Sparauflagen der Europäischen Union missachten. Für die meisten Demonstranten steht fest, eisernes Sparen, so wie es Brüssel anordnet, hilft den Menschen nicht weiter. Rafael hält es für dringend notwendig, dass der Mindestlohn in Spanien steigt. Er liegt im Moment bei unter 4 Euro pro Stunde, also weniger als die Hälfte des deutschen Mindestlohns. Fast alle neuen Jobs in Spanien sind prekär. Niedrige Gehälter, sehr kurze Vertragslaufzeit, all das muss geändert werden. Die Gewerkschaften jedenfalls kündigen an, genau dafür weiter zu kämpfen und dass diese Großdemo in Madrid nicht die letzte gewesen sein wird.
Aus Madrid, Oliver Neuroth. Die Evakuierung des Ostteils der syrischen Stadt Aleppo ist laut staatlichem Fernsehen nach 2 Tagen Unterbrechung heute fortgesetzt worden. Mehrere Busse mit Rebellen und deren Familien hätten die letzten von Aufständischen besetzten Viertel der Stadt verlassen, heißt es. Andererseits gibt es Berichte davon, dass 6 Busse, die Menschen aus dem belagerten Ort an der syrischen Provinz Idlib bringen sollten, abgebrannt sein. Anscheinend sind diese Fahrzeuge von Unterstützern des Terrornetzwerkes Al-Qaida angegriffen worden, heißt es. Jürgen Striak berichtet.
Mit den Bussen sollten Verletzte und Kranke 2 schiitische Dörfer in der Provinz Idlib verlassen. Die beiden Orte werden seit längerem von Aufständischen belagert. Im syrischen Staatsfernsehen hieß es, dass, so wörtlich, bewaffnete Terroristen die Busse in Brand gesteckt hätten. Auch die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die der Opposition nahesteht, berichtete über den Vorfall. Kämpfer der Fatah-e-Sham-Front, die früher El-Nusra-Front hieß, hätten mindestens 5 Busse angezündet, um den Transport der Verletzten und Kranken zu verhindern. Im Ostteil Aleppos haben sich unterdessen rund 15.000 Menschen auf einem zentralen Platz versammelt, um die Abfahrt ihrer Evakuierungsbusse nicht zu verpassen. Viele von ihnen verbrachten die Nacht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt im Freien. Die ersten 1200 von ihnen würden Ost-Aleppo frühestens dann verlassen dürfen, erklärte die syrische Regierung, nachdem ebenso viele Menschen aus den beiden schiitischen Dörfern bei Idlib evakuiert wurden und in Sicherheit seien. Warum die Kämpfer der Ex-Nusra-Front die Busse in Brand steckten, ist unklar. Womöglich befürchten sie, dass die Regierung ihre Zusagen nicht einhält. Laut der Beobachtungsstelle für Menschenrechte hätten Rebellen, die die Evakuierungspläne unterstützen, versucht, sie daran zu hindern. Nach Angaben eines Militärsprechers würden die Evakuierungsaktionen trotz des Angriffs auf die Busse fortgeführt. In den beiden schiitischen Dörfern, die von Aufständischen belagert werden, sind rund 20.000 Menschen eingeschlossen, darunter mindestens 4.500 regierungstreue Kämpfer. Bei den Wartenden im Osten Aleppos soll es sich zumeist um Zivilisten handeln, unter ihnen Angehörige von Aufständischen. Jede Familie soll eine Nummer erhalten haben, die ihr Zugang zu den Bussen gewährt. Mit den Bussen sollen sie je nach Wunsch entweder in die Provinz Idlib fahren können, die teilweise von Regimegegnern kontrolliert wird, oder in ein Gebiet, das die Regierung beherrscht, zum Beispiel in den Westteil von Aleppo. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen berät heute über eine neue Syrien-Resolution. Darin wird ein bedingungsloser Zugang zu den belagerten Teilen von Aleppo und in ganz Syrien gefordert, um humanitäre Hilfslieferungen zu ermöglichen. UN-Mitarbeiter sollten als neutrale Beobachter auftreten und über die Evakuierungen berichten können. Der russische UN-Botschafter erklärte, er werde den Resolutionsentwurf prüfen.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.47 Uhr. Die kroatische Polizei hat eine drohende Flüchtlingskatastrophe verhindert. Die Beamten stoppten einen völlig überladenen britischen Kleintransporter auf der Autobahn bei der Stadt Novska, rund 100 Kilometer südöstlich von Zagreb. 67 aus Pakistan und Afghanistan stammende Menschen waren auf nur 10 Quadratmetern eingepfercht worden. Laut Innenministerium hat man so vielen von ihnen das Leben gerettet. Andrea Beer berichtet.
Sie sind sicher in keinem guten seelischen Zustand, aber sie sind alle außer Lebensgefahr. Die mindestens 62 Menschen, die wohl nur um Haaresbreite dem sicheren Tod entgangen sind. Die meisten von ihnen waren junge Männer aus Afghanistan und Pakistan, aber es waren auch 4 Kinder dabei. Als die kroatische Polizei den verdächtigen Schlepperkombi stoppte, fand sie die Menschen auf nur 10 Quadratmetern eingepfercht. Viele waren schon bewusstlos. 42 der Flüchtlinge werden in einem Krankenhaus behandelt. 4 liegen noch auf der Intensivstation, sagte Josip Koloday, Chefarzt der Klinik in Nova Gradiša. Physische Verletzungen haben sie nicht. Sie waren durch Kohlenmonoxid vergiftet. Wahrscheinlich haben sie in dem engen Raum nicht genügend Sauerstoff gehabt und sie waren alle unterkühlt. Nach der Versorgung haben sie aber alle schnell das Bewusstsein wiedererlangt und die Therapie hat sehr gut angeschlagen. Am späten Samstagabend hatte die Polizei den Kombi mit britischem Kennzeichen auf der Autobahn gestoppt, in der Nähe der Stadt Novska, rund 100 Kilometer südöstlich der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Die beiden bulgarischen mutmaßlichen Schleuser am Steuer wollten mit dem Kombi offenbar von Serbien aus über Kroatien weiter nach Westeuropa. Sie waren zuerst geflohen, konnten aber inzwischen festgenommen werden. Kroatiens Innenminister Vlaho Orepic war trotz der dramatischen Situation zufrieden. Das beweist doch, dass die kroatische Polizei ein System aufgebaut hat, das besser ist als der ungarische Stacheldraht, besser als jeder Draht oder Zaun. Ich möchte hier noch erwähnen, dass wir dieses Jahr 124 Strafanzeigen erstattet haben, gegen Schlepper, also Menschen, die illegal andere Menschen über Grenzen bringen. Diese Menschen jetzt, die sind über die serbisch-kroatische Grenze gekommen. Und nach der medizinischen Versorgung werden sie wieder dorthin geschickt, wo sie hergekommen sind. Die sogenannte Balkanroute, sie ist abgeriegelt. Das EU-Abkommen mit der Türkei, Menschen ohne Papiere nicht durchzulassen, hohe Zäune und strenge Grenzkontrollen mit viel Technik und Manpower, all das hat den Weg beendet. Trotzdem, Tausende sitzen weiter fest. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen schätzt, dass es alleine in Serbien etwa 6.500 sind. Doch nicht nur in Serbien, auch in Mazedonien harren Menschen aus, wenn auch weit weniger. Alles hängt am Flüchtlingsabkommen, das die EU mit der Türkei abgeschlossen hat, ist Jasmin Recep von der Nichtregierungsorganisation Legis überzeugt. Das Abkommen ist das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben wurde, findet er. Allen ist doch klar, dass das Abkommen mit der Türkei gescheitert ist. Irgendwann wird die Türkei den Menschen grünes Licht geben, die Türkei in Richtung Griechenland zu verlassen. Nur wegen der politischen Ereignisse in der Türkei ist es dazu noch nicht gekommen. Ehrlich gesagt wünsche ich mir, dass das im Frühling passiert, denn dann ist das Meer ruhiger und nicht so bedrohlich für die Menschen. Doch auch der riskante Landweg kann Menschen auf der Flucht das Leben kosten, die sich in die Hände skrupelloser Schlepper begeben. Denn auch die Afghanen und Pakistaner aus dem Schlepperkombi, der in Kroatien gestoppt wurde, entgingen ihm nur um Haaresbreite, dem wohl sicheren Tod.
Nigeria ist mit knapp 186 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land Afrikas und deshalb ist es für Deutschland als Partner interessant, vor allem als Partner in der Sicherheits- und Migrationspolitik. Deutschland unterstützt den Kampf gegen den Terror im westafrikanischen Nigeria mit Radarstationen, Sprengstoffdetektoren und mit einem mobilen Lazarett. Verteidigungsministerin von der Leyen hat diese Ausrüstungen heute in Abuja übergeben. Birgit Schmalzner ist mitgereist.
Nigeria gehört zu den Ländern, die Deutschland in die sogenannte Ertüchtigungsinitiative aufgenommen hat. Dahinter steckt die Idee einer vorbeugenden Sicherheitspolitik, die, so wurde es vor wenigen Tagen beim EU-Gipfel wieder deutlich, nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa konkrete Auswirkungen hat. Nämlich dann, wenn es um Flüchtlinge aus Afrika geht. Denn je sicherer man dort leben kann, desto weniger sucht man nach einem besseren Leben anderswo. Die Ertüchtigungsinitiative soll nun lokale Akteure befähigen, lokale Probleme und Krisen anzugehen, im besten Fall sogar zu verhindern. Erst kürzlich war Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in Jordanien, hat dort im Rahmen der Initiative Schützenpanzer übergeben. Eine Entscheidung, die die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion Agnieszka Brugger mit großer Skepsis auf die Idee der Unterstützung blicken lässt.
Wir sind da nicht kategorisch dagegen, aber man braucht natürlich ein politisches Konzept, einfach bestimmte Staaten hochzurüsten und sich davon automatisch mehr Sicherheit zu versprechen, ist eine sehr naive Rechnung.
Ohne gute politische Rahmenbedingungen und Sicherheitssektoren, so Brugger, könne eine Waffenlieferung sogar sehr kontraproduktiv sein. Nach Abuja, der Hauptstadt Nigerias, kommt Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen nun nicht mit Waffenlieferungen. Sie übergibt ein kleines Krankenhaus mit den ersten 6 von insgesamt 13 Zelten, in denen unter anderem Anästhesie und Chirurgie untergebracht ist. Sie übergibt 180 Minensuchgeräte und die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS bekommt von Deutschland 1 Million Euro Geld für die Verbesserung von Kommunikationseinrichtungen. Der sicherheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Rainer Arnold, sieht Hilfe für Nigeria als grundsätzlich gut an.
In Nigeria passiert viel zu wenig angesichts der riesengroßen Herausforderungen in diesem Lande. Nigeria wird eher beraten mit einer kleinen Zahl von Deutschen, die dort helfen. Im Bereich der Ausstattung und so weiter bräuchte Nigeria viel mehr Unterstützung. Aber wir Deutschen können auch nicht überall so ein bisschen was machen, sondern wir müssen uns schon fokussieren und konzentrieren.
Deshalb, so Arnold, sei das Land Mali, nordwestlich von Nigeria, für Deutschland wichtiger. Militärisch, was die Polizeiausbildung anbelangt, sowie im Bereich der zivilen humanitären Hilfe. Dem Verteidigungspolitiker zufolge ist es klug, wenn sich die westlichen Staaten jeweils auf einige Länder in Afrika konzentrieren.
Wer gerne ins Kino geht, der hat garantiert mindestens einen Film von Steven Spielberg gesehen und wer nicht ins Kino geht, wahrscheinlich auch. Bei so unterschiedlichen Filmen wie Schindlers Liste, E.T., Jurassic Park oder auch die Indiana-Jones-Reihe, da ist sicher für jeden was dabei. Filme machen, das ist sein Leben und das währt bereits 70 Jahre. Und deswegen gratuliert ihm Wolfgang Stufflesser nun zum Geburtstag.
Steven Spielbergs Karriere begann in einer Toilette auf dem Universal-Gelände. Der Teenager Steven machte in den 60er Jahren eine Touristentour durch das Hollywood-Studio mit und nutzte die Gelegenheit, wie er kürzlich im Interview mit dem Hollywood Reporter erzählte. Sie machten immer wieder Pinkelpausen und ich blieb einfach in der Kabine, bis die Gruppe weg war. Und dann ging ich auf eigene Faust durch die Schneideräume und Studiobauten. Schon mit 12 hatte er seine ersten Super-8-Filme gedreht und nun schlich er sich jeden Tag wieder aufs Studiogelände, bis er ein Praktikum bekam und arbeitete sich langsam hoch übers Fernsehen bis zu dem Film, der ihn berühmt machen sollte. Universal brachte den Weißen Hai, anders als damals sonst üblich, in möglichst viele Kinos gleichzeitig. Der erste Blockbuster war geboren. Spielberg wurde fast über Nacht zum Multimillionär und zum gemachten Mann in Hollywood. Er konnte sich seine nächsten Projekte aussuchen, darunter der erste Indiana-Jones-Film und natürlich 1982 dieser kleine Kerl. E.T., der hässliche, aber liebenswerte Außerirdische, der Freundschaft mit Kindern aus einer zerrütteten Familie schließt, in diesem Film sind schon viele von Spielbergs Lieblingsthemen enthalten. Seine nächste große Herausforderung fand er 1985 mit Die Farbe Lila, einer Geschichte über die Emanzipation der Schwarzen in den USA.
Lieber Gott, ich bin 14 Jahre alt. Ich bin immer ein gutes Mädchen gewesen. Vielleicht kannst du mir ein Zeichen geben. Lass mich wissen, was mit mir passiert.
Spielberg blieb weiter ein Grenzgänger zwischen Popcorn, Kino und historischen Stoffen. 1993 erweckte er mit überwältigenden Spezialeffekten in Jurassic Park Dinosaurier zum Leben. Und 1994 kam sein bis heute bei den Kritikern wohl angesehenster Film in die Kinos, Schindlers Liste. Spielberg gewann für den Film nicht nur seinen ersten Regie-Oscar. Für ihn war die Geschichte des deutschen Industriellen Oskar Schindler, der 1100 Juden das Leben rettete, auch Anlass, die Stiftung Survivors of the Shoah zu gründen, die in den folgenden Jahren Video-Interviews mit 52.000 Zeitzeugen aufzeichnete, um ihre Erinnerungen zu bewahren. Spielberg hat sich danach noch häufiger historischen Stoffen zugewandt, dem Zweiten Weltkrieg mit Der Soldat James Ryan oder mit Bridge of Spies, dem Kalten Krieg.
Sie sind Amerikaner, die könnten Sie verhaften. Halten Sie sich von der Mauer fern. Wer rübergeht, wird erschossen.
Spielberg wird auch mit 70 nicht aufhören. Sein nächster Film kommt im Frühjahr in die Kinos. Das Geschichtenerzählen und Filmemachen sei ein Job, der ihn fordere und zugleich Spaß mache, sagte Spielberg bei den Filmfestspielen in Cannes. Er werde damit weitermachen, solange er lebe.
It's just work. It's great fun. Hard, you know, engaging work, and I just love it. This is something I'll be doing for the rest of my life.
Ja, arbeiten bis zum Schluss und das mit Spaß. Das kann auch nicht jeder. Wir kommen aber nun mal zum Sport. Besinnliche Ruhe ist nicht angesagt in der Fußball-Bundesliga. Noch nichts zu spüren davon, auch nicht am 4. Advent heute. Der vorletzte Spieltag vor der Winterpause geht weiter. Gerade spielt Bayer Leverkusen gegen den FC Ingolstadt. Alexander Lorenz aus der Sportredaktion. Wie sieht's denn da aus?
Es steht mittlerweile 1:1. Leverkusen hat gerade eben vor ein paar Minuten ausgeglichen. Memedi hat getroffen. Leverkusen wird gerade ein bisschen besser, hat sich in der ersten Halbzeit relativ schwer getan, gab dann sogar zur Pause Pfiffe von den Fans. Leverkusen in Unterzahl nach einer gelb-roten Karte, also die Schlussphase dürfte schwer werden, rund 20 Minuten sind noch auf der Uhr.
Ja, an dem ersten Sonntagsspiel hat es ja fast eine Überraschung gegeben. Der große FC Bayern hat sich beim kleinen SV Darmstadt lange schwer getan, am Ende knapp mit 1:0 gewonnen. Warum war es nicht die erwartete klare Sache gegen den Tabellenletzten?
Weil Darmstadt im Prinzip das ganze Spiel über gekratzt und gebissen hat, wo es nur ging. Die Bayern sind da nicht richtig mit zurechtgekommen, haben auch irgendwie schläfrig gewirkt. Das Tor war auch ein Sonntagsschuss und deswegen müssen Mats Hummels und Co. unterm Strich froh sein, gewonnen zu haben.
Wir waren glücklich darüber, aber wissen auch, dass wir ja natürlich nicht am Optimum gespielt haben, was aber auch schwierig war mit dem Gegner, mit dem Platz. Und wir haben es dafür ganz ordentlich gemacht, aber nicht richtig gut.
Die Bayern also mit Mühe und Not zurück an der Tabellenspitze. Da bleiben sie aber nicht, wenn sie am Mittwoch nicht zulegen. Dann kommt es nämlich zum Duell, worauf die Bundesliga wartet. Der direkte Schlagabtausch mit Verfolger RB Leipzig.
Und abgesehen vom Fußball, da war ja heute Wintersport wieder viel los. Welche Ergebnisse müssen wir da wissen?
Auf jeden Fall die vom Biathlon. Da lief es nämlich gut aus deutscher Sicht beim Weltcup in Tschechien. Zwei zweite Plätze in den Massenstarts. Zuerst hat Simon Schemp vorgelegt. Er ist hinter dem Franzosen Martin Fourcade zum ersten Mal in diesem Winter aufs Podest gelaufen. Er hat sich auf der letzten Runde in der großen Gruppe durchgesetzt.
Es war wieder ein saumäßig enges Rennen, gerade zum Schluss auf der letzten Runde und ein schöner Abschluss vor der Weihnachtspause.
Laura Dahlmeier hatte den auch. Wäre das Rennen, sagen wir mal, so ein paar hundert Meter länger gewesen, hätte sie vielleicht sogar gewonnen. Sie war die schnellste Läuferin heute. Nur die Tschechin Gabriela Kukalova war einen Tick besser am Schießstand und hat gewonnen. Muss Dahlmeier aber nicht groß stören. Sie hat ihre Führung in der Gesamtwertung nämlich ausgebaut.
Ja, gestern war ich echt ganz schön K.O., aber irgendwie habe ich es geschafft, mich nochmal zum Regenerieren für den heutigen Tag, dass ich nochmal geschafft habe, alles rauszuholen. Ich habe echt bombenmäßiges Material gehabt. Danke an die Techniker. Ich glaube, man hat es gesehen, es war halt der Wahnsinn. Und es freut mich brutal, dass es läuferisch noch mal so gut gegangen ist.
Und das gute Ergebnis bei den Damen wird von Vanessa Hinz und Franziska Preuß abgerundet. Platz 4 und 6 für die beiden.
Danke, Alexander Lorenz, mit dem Sport. Das war das Echo des Tages für heute. Sie können unsere Sendung, das wissen Sie wie immer, herunterladen, als Podcast im Internet nachhören auf wdr5.de und ndr.de/info. Ich sage Tschüss für heute. Ich bin Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.